Welcome to the Retail Reality Show.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Retail Reality Show. Wir freuen uns sehr, das neue Jahr zu eröffnen mit weiteren Ausgaben, die euch hoffentlich sehr viel Spaß machen werden. Gegenüber von mir sitzt Nino und wir haben gleich sogar noch eine dritte Person dabei, Special Guest und kleiner Teaser. Dazu dann aber gleich. Erstmal zu dir rüber, Nino. Wie geht's dir?
Hey, guten Morgen. Danke, mir geht's gut. Ich freue mich echt total aufs neue Jahr und ich freue mich auch noch viel mehr nach unserem kleinen Workshop, dass wir so viele geile Ideen haben und die Retail Reality Show noch weiter ausbauen. Wir waren in New York, ja, das ist die Folge heute, war stressig, waren auf der größten Retail-Messe, auf der NRF, Big Show. Und apropos zu dritt, wir haben uns auch echt viele Gedanken gemacht, ja, Martin und ich, und haben uns gedacht, wir brauchen noch mehr Brainpower und wir haben den Nikolas Kröger, um den wir den Kreis hier erweitern. Ich kenne Nikolas schon länger, wir haben auch schon ganz viel in ganz vielen unterschiedlichen Funktionen zusammengearbeitet und ich freue mich echt total, oder wir freuen uns total, dass du mit am Start bist, Nikolas. Stell dich doch mal vor.
Ja, hi, ich bin Nikolas. Stimmt, ich kenne die beiden Jungs schon ganz schön lange, Nino noch länger. Wir haben schon eine ganze Menge auf die Beine gestellt und auch Unsinn angestellt in der Vergangenheit, aber vor allen Dingen sinnvolle Sachen gemacht im Retail-Umfeld. Ich selber habe mein ganzes Erwachsenenleben fast Retail gemacht, habe in Startups gearbeitet, E-Commerce gemacht und war dann über 6 Jahre in der Strategieberatung und bin jetzt frei am Markt als Advisor und Analyst unterwegs und freue mich, hier die Runde zu bereichern mit dem ein oder anderen Gedanken, wie ich Retail in Deutschland und Europa so sehe.
Der Nikolas und ich waren ja auf der NRF. Martin, wir haben dich total vermisst dieses Jahr. Nächstes Jahr bist du wieder dabei. Wer die NRF nicht kennt, ist die größte Retail-Messe. Ja? Retail, the big Show in New York. Anfang Januar trifft sich die ganze Marken, die ganze Handelswelt, die ganzen Vendoren, Tech, Old Tech, New Tech, SaaS, Cloud. Und wir hatten dann natürlich einen Stand. Ja? Wir haben Store-Tours gemacht, wir haben Kunden getroffen, wir haben interessante Gespräche geführt und das ist heute das Thema unseres Podcasts.
Ja, Jungs, dadurch, dass ich jetzt nicht dabei war und natürlich auch sehr neugierig bin, was ihr da so alles Schönes gesehen habt und auch vielleicht, wie es im Kontrast zum Jahr davor war, erzählt doch mal so ein bisschen, wie die Stimmung war, was sind so ein paar Sachen, die euch irgendwie hängen geblieben sind. Gibt uns doch mal so einen Eindruck, wie so die Vibes waren.
Also ich würde sagen, so vielleicht aus meiner Brille, war jetzt jedes Jahr da. Es war, natürlich, wir kommen nochmal zu den Themen gleich. Da gab es natürlich wie jedes Jahr neue Themen, auch noch andere Themen oder Schwerpunkte. Aber ich glaube, so generell muss man sagen, dass so leichter, positiver Optimismus, vor allem mit in den Gesprächen, die ich geführt habe, so das Thema war. Ja. Retail hat natürlich jetzt irgendwie 2 bzw. 3 schwierige Jahre hinter sich, ja, mit multiplen Krisen. Und die Welt oder mit den Menschen, mit denen ich so geredet habe, die schauen natürlich jetzt oder versuchen nach vorne zu schauen. Ja, es gibt auch leichte positive Anzeichen, die Inflation, ja, wenn man sich die anschaut, auch in Deutschland wie in Amerika, ist nicht mehr im 6-8% Bereich, sondern irgendwie im 3%. Ich glaube 2, irgendwas habe ich jetzt gesehen, war sie im letzten Quartal in Deutschland. Und alle hoffen natürlich, dass die Krise nicht mehr sich ausbaut, sondern verschwindet. Das merkt man auch so ein bisschen und war auch so mein Bauchgefühl, das ich von der NRF mitgebracht habe. Nikolas, deckt sich das mit deinem?
Ich weiß nicht, nicht 100%. Tatsächlich, die Messe ist für mich jedes Mal irgendwie so ein bisschen die unmögliche Messe, weil du eine unfassbare Anzahl an Menschen hast, die da rumspringen in diesem Javits Center. Das sind die Messehallen. Das ist brutal voll. Man hat irgendwie selten die Chance, mit jemandem mal länger als 20 Minuten intensiv zu sprechen. Das ist eigentlich einfach nur gigantisch laut und voll und noisy und es passiert unglaublich viel. Das macht es auch wahnsinnig spannend und für mich irgendwie immer total inspirierend, weil man mit ganz vielen Leuten redet. Es ist noch nicht so wahnsinnig intensiv. Was ich aber sagen kann, die Stimmung, die du beschreibst, Nino, die habe ich vor allen Dingen von den Amerikanern gehört. Die Europäer waren vorsichtiger. Die Amerikaner sind positiv, da muss man aber auch sagen, ist der Retail-Sektor robuster und die Zahlenwelt funktioniert ein bisschen anders, die Margenrealitäten sind andere. Die Europäer, mit denen ich gesprochen habe, waren durch die Bank eher vorsichtig und vor allen Dingen sehr kostenorientiert. Das heißt für mich, es gab so ein bisschen eine gemischte Stimmung. Ich habe beides gehört, aber tatsächlich so ein bisschen fast kontinental voneinander getrennt. War das bei dir ähnlich, Nino?
War ähnlich. Also mein Thema war vor allem, dass ich wenige Europäer am Ende auch gesehen habe. Oder nicht wenige, aber im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich muss sagen, es waren auch sehr wenige Deutsche dieses Jahr da.
Trotz entspannterer Stimmung, was Covid angeht, ne? Weil ich erinnere mich, das Jahr davor war es ja noch so, wo man überlegt hat, ob man überhaupt fliegt, weil Covid dann doch noch recht gut zirkuliert hat, ja. Also dieses Jahr war es ja eigentlich entspannter dann, oder? Was das angeht.
Absolut, ja. Also von Covid, also du siehst noch ein paar Menschen mit Masken, aber ich glaube, das war es dann auch. Aber hing natürlich auch, ich habe im Vorfeld natürlich mit vielen geredet und wir haben die eingeladen und ich habe auch viele eingeladen für Roundtables und Store-Tours und da hat man schon gemerkt an den Einladungszahlen, dass viele natürlich auf die Kosten, der Nikolas hat es gerade erwähnt, auf die Kosten schauen und dieses Jahr einfach mal aussetzen und vielleicht hoffentlich nächstes Jahr wieder kommen.
Ja, okay. Gut, aber dann haben wir ein gutes Stimmungsbild bekommen, glaube ich. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir mal ein bisschen zu den Inhalten. Vielleicht auch zum Start schon. Was sind so die drei Key Takeaways, die ihr für euch mitnehmen konntet? Nikolas, magst du vielleicht starten mit deinen Takeaways?
Ja, für mich war also interessant. Ich habe im Vorfeld, als wir darüber geredet haben, habe ich gesagt, im Westen nichts Neues. Ich glaube, das war eine interessante Edition dieses Jahr, weil man gesehen hat, abgesehen von dem großen Thema Gen AI, aber ich glaube, das wird ja Nino noch erwähnen, was überall auf jeder Marketingwand steht. Also ne, die waren die ersten Sachen dabei. Irgendwie ein Hersteller von Klebeetiketten hat jetzt auch damit geworben, dass er irgendwelche AI benutzt. Das ist schon ganz schön wild. Jeder braucht dieses Wort in der Marketing-Copy. Ansonsten ist relativ wenig Bahnbrechendes zu sehen gewesen. Es gibt eine ganze Menge Technologie. Ich würde sagen, das ist der erste Punkt, den ich anbringen würde, die reifer geworden ist. Also diese ganzen Autostores, sondern diese ganzen Cashierless-Store-Geschichten. Die Technologie wird einfacher, günstiger und anwendbarer. Es gibt ziemlich viel im Bereich Self-Checkout, wo jetzt die Dinger selbst erkennen, ob jemand gerade versucht, einen Schokoriegel zu klauen. Also es gibt eine ganze Menge Technologie, die sich weiterentwickelt. Das ist definitiv ein Punkt. Aber nichts, was ich, abgesehen von dem großen AI-Thema, als den großen Durchbruch sehen würde oder eine große bahnbrechende Entwicklung. Was ich sehen würde und was für mich wichtig ist, und da kommen wir nachher noch dazu, wenn wir über ein paar Stores reden, die wir gesehen haben. Für mich gibt es eine Entwicklung, insbesondere auf dem amerikanischen Markt, die eigentlich Hoffnung macht. Man besinnt sich wieder zurück auf Brick and Mortar, auf physischen Kontakt im Store und es wird wieder investiert in die Stores. Also es gibt wirklich tolle Formate, tolle Store-Formate, die wir gesehen haben mit wahnsinnig schicken Store-Designs, viele Investitionen, jahrelange Bauzeit, wo die Marken wieder investieren in echte Flagship-Stores. Das ist Teil 1. Teil 2 aus meiner Sicht ist tatsächlich Consumer Engagement. Das ist in Amerika eh meistens besser als in Europa oder intensiver als in Europa. Aber auch da sieht man definitiv, es wird in Personal investiert und es wird darin investiert, dass das Personal mit den Kunden tatsächlich spricht und interagiert. Und das ist ein Trend, der hat mich gefreut, weil man merkt jetzt nach der Pandemie, das zieht wieder an und die Marken und Retailer erkennen, dass darin weiterhin ein Wert liegt. Das nicht alles nur, und ich meine, ich komme aus dem E-Commerce, das heißt, ich schneide mir gerade die eigenen Knie ab. Aber man sieht, dass das Zusammenspiel zwischen digital und Brick and Mortar wieder an Gewicht gewinnt und das ist aus meiner Sicht eine absolut positive Entwicklung.
Würde ich auch so unterschreiben. Also du hast ja auch vorhin schon mal erwähnt, Gen AI everywhere. Also ich glaube, jeder, wenn du ein Tech-Vendor bist, egal welche Tech du jetzt anbietest, wenn da nicht irgendwo Gen AI oder AI darin vorkommt, dann hast du halt ja, diesen PR-Buzz verpasst. Aber was ich auch sehe zu deinem Punkt, ja, ich nenne das immer Humanization, dieser Human Factor, der quasi in so einer Beziehung zwischen einer Marke, einem Retailer und einem Konsumenten irgendwie da ist, den kann man nicht komplett wegrationalisieren. Und ich sehe, dass die Technik sich darum rumgruppiert, ja? Also weniger jetzt Automation, dass du den Menschen rausnimmst aus der Gleichung. Das passiert zwar natürlich in gewissen Use Cases, ja? Gerade im Customer Service, eine FAQ beantworten, da hat, glaube ich, keiner mehr Spaß dran. Aber eine Next Best Action oder irgendwie ein interessantes Detail für den Kunden rauszufinden, das du dann verwenden kannst in einem Gespräch. Also Augmentation eher als Automation. Das war so, glaube ich, mein erstes Key Takeaway. Ja? Also Gen AI macht Sinn, total. Da wird häufig gerade jetzt im Handel und in der Markenwelt, Nikolas hat es vorhin gesagt, auf den Euro und den US-Dollar geschaut natürlich. Das heißt, die Stakeholder, mit denen ich vor allem gesprochen habe, ja, CFOs, CTOs, CIOs, aber auch das Business, die schauen alle, wie kann ich diese Technologie nutzen, um erstmal die Bottomline irgendwie zu stärken, ne? Und da wirklich mehr oder gleich viel mit weniger Ressourceneinsatz zu machen. Und so das Thema Experience bei GenAI steht jetzt ein bisschen hinten an. Ja. Ich habe gestern oder vorgestern mal auf LinkedIn gepostet, Amazon hat jetzt den Rufus gelauncht, ja, den GenAI-Beratungs-Chatbot. Also das meine ich so ein bisschen mit Experience, ja, und im Consumer Front Office. Das hat man jetzt auf der NRF weniger gesehen. Nummer zwei, ja, ist für mich so ein Dauerbrenner, gerade weil es mich natürlich auch interessiert und ich bei einer CRM-Company arbeite, Loyalty und Data, das ist natürlich immer noch im Fokus und gerade in Zeiten von steigenden CPCs und generell einer teuer werdenden Werbewelt, ja, gerade bei den Walled Gardens, Facebook, Instagram und Co. Investieren viele Marken, viele Händler immer stärker auch in Retention. Ob sie jetzt ein Kundenbindungsprogramm aufsetzen, ob sie ihr eigenes verbessern, ja, weil es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ob sie einfach eine schlaue Segmentierung im Hintergrund aufsetzen und da vielleicht mal mehr auf Marketing Automation schauen und eine Labs Journey oder eine Kunde ist fast weg und ich hole ihn zurück, Journey aufsetzen, sei mal dahingestellt. Und das zweite Thema Daten, also ich glaube so das Thema Daten, Datenhoheit, das ist ja vor allem so in der IT war in der Vergangenheit, ja, und wenn ich irgendwie ein Segment brauchte als Marketeer, musste ich halt irgendwie erstmal ein Jira-Ticket eröffnen und dann habe ich irgendwann das Segment wahrscheinlich als Excel zurückbekommen und konnte es dann aktivieren. Ja. Das geht so ein bisschen mehr mit schöneren Interfaces ins Consumer Front Office. Ja. Hieß vor ein paar Jahren vielleicht mal CDP, Consumer Data oder Customer Data Plattform. Aber das Thema generell Datenhoheit verschiebt sich. Und das dritte, Retail Media, ja, gerade geht wieder so auf das Thema im Handel und der Markenwelt, dass natürlich alles ein bisschen tighter ist gerade. Und gerade die Händler immer kreativer werden und neue Umsatzströme suchen, ist natürlich Retail Media ein interessantes Thema, ja, wo die anfangen, gerade wenn die ein starkes Kundenbindungsprogramm haben. Ja, wer vielleicht Douglas kennt hier in Deutschland mal als ein Beispiel, hatten wir auch mal die Jessica hier im Podcast. Gerade wenn du viel weißt über deine Consumers, weil du ein gutes Kundenbindungsprogramm hast, dann kannst du natürlich monetarisieren, kannst auf der Webseite, wer Retail Media nicht kennt, auf der Webseite deine Bannerwerbung anbieten, kannst Segmente anbieten, denen du Advertising-Produkte verkaufst. Also ich glaube, das sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, gerade auch technologisch. Und das habe ich auch öfter gesehen auf der Messe, dass gerade viel In-Store-Retail-Media, ich weiß nicht, Nikolas, ob du das auch so wahrgenommen hast, dass Retail-Media immer auch stärker in den Store wandert mit irgendwelchen Displays, die du dann auch quasi bespielen kannst.
Ja gut, ich meine, das ist ja der Kern von Retail Media, ne? De facto hast du Zweifel, also bespielst du Flächen oder machst Flächen zum Werbemittel, die vorher kein Werbemittel waren. Das kann sowohl In-Store Digital Signage sein. Da gab es eine ganze Menge auch ganz coole Technologien aus meiner Sicht oder ganz coole Weiterentwicklungen. Und auf der anderen Seite nimmst du halt die Flächen auf der digitalen Seite, also deinen Online-Shop und deine App und Co., die du entsprechend vermarktest. Der entscheidende Vorteil an Retail Media oder der Grund, warum viele Retailer da viel investieren, ist, dass Retail Media auf andere Töpfe zielt bei den Werbetreibenden, das heißt bei den Marken und bei denjenigen, die die Werbung tatsächlich buchen. Das ist das Spannende. Der klassische WKZ-Ansatz, Werbekostenzuschuss, der kommt aus einem anderen Topf. Das ist Vertriebsförderung und Retail Media wird in der Regel von den Marketingabteilungen der Brands bespielt. Das heißt, man hat Möglichkeiten, zusätzliche Monetarisierung zu schaffen, was, glaube ich, für beide Seiten ein ganz attraktives Konzept darstellt. Insofern, das sieht man überall. Auch da ist wieder Amerika ein spannender Case, weil in Amerika einfach so ziemlich alles mit irgendeinem Screen ausgestattet wird und da irgendwo Werbung geschaltet wird. Das ist einfach, da gibt es auch keine Hemmungen. Und das ist insofern auch immer eine gute Inspiration, mal zu sehen, was kommt auf uns zu, gegebenenfalls in der milderen Form. Aber die Amerikaner sind da auch immer schnell und risikoaffin und probieren das auch einfach mal aus.
Mhm. Vielleicht noch eine Frage zum Thema AI. Das ist mir nämlich schon vor 4, 5 Jahren oder noch früher aufgefallen im Venture Capital Bereich, dass AI oft genutzt wurde, aber nicht wirklich drin steckte. Ja, jetzt ist natürlich oberflächlich das immer nicht so einfach zu bewerten, wenn man so über die Messe läuft. Ja? Aber habt ihr das Gefühl gehabt, dass das irgendwie schon so ein bisschen Buzzword-mäßig einfach draufgeschrieben wurde, aber eigentlich gar nicht so viel dahinter steckt? Einfach nur, um so ein bisschen zu zeigen, hey, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema. Oder was war da so eure Wahrnehmung? Ja, also Ist es mehr Marketing oder ist es mehr wirkliche Innovation?
Die Herausforderung ist, alle haben verstanden, AI muss drauf auf den Zettel und muss irgendwie benutzt werden. Jedes Unternehmen hat irgendeine Form von, und AI ist auch in der Regel übertrieben, ganz viele Cases haben mit AI nichts zu tun, sondern sind eigentlich Machine Learning Cases. Das heißt, de facto sind trainierte Modelle, die man irgendwie benutzt, um Pattern zu erkennen und auf Pattern erkennen, um irgendwelche Trigger oder Actions auszuführen. Das ist ein gängiges Mittel in der Industrie. Das, was sich in den letzten, würde ich sagen, anderthalb, zwei Jahren gerade entwickelt hat, ist ja insbesondere das Thema Generative AI. Und da gibt es schon gewaltige Fortschritte, also diese Large Language Models, die in der Lage sind, Sprache viel besser zu verstehen und auch Sprache und einfache Logikketten besser auszugeben. Und das hat natürlich für Retail relativ starke Auswirkungen, weil du viele, sagen wir mal, Monkey-Tasks, viele Aufgaben, die repetitiv sind, über solche Modelle auslagern kannst, sei es Produktdaten, Pflege oder Produktdaten, Clearing, sei es Stammdaten sauber machen und standardisieren. Da gibt es eine ganze Menge Tasks. Auch im Customer Service gibt es interessante Entwicklungen, dass man viele der Aufgaben und viele der Fragestellungen, die Kunden dort haben, durchaus automatisiert beantworten kann. Das heißt, da gibt es viel. Und ich glaube, die zweite große Komponente ist tatsächlich In-Store. Es gibt viel In-Store-Technologie, die so Pattern-Erkennung macht, um Loss Prevention, also quasi um Diebstahlvorbeugung durchzuführen. Also das heißt, es gibt so Kamerasysteme, die können pseudonymisiert, anonymisiert erkennen, ob ein Kunde gerade dabei ist, sich den Schokoriegel so in die Tasche zu stecken, dass man davon ausgehen kann, dass er nicht zahlt. Also da Behavioral Pattern Erkennung, da gibt es auch eine ganze Menge, was passiert. Das sind so aus meiner Sicht die zwei großen Bereiche, wo künstliche Intelligenz und Machine Learning im Retail-Umfeld aktuell wirklich Traktion haben. Und da gibt es schon wirklich deutlich sichtbare Entwicklungen, gerade so die In-Store-Lösungen und diese Fraud Prevention auch an diesen Self-Checkout-Systemen zum Beispiel. Da ist in den letzten drei Jahren, zumindest aus meiner Perspektive, so wie ich diese Dinge erlebt habe, eine ganze Menge passiert. Nino, wie hast du das wahrgenommen?
Ich hab ehrlicherweise auch gehört, dass einige Händler, ich glaube Uniqlo habe ich gehört, dass die es teilweise wieder zurückgerollt haben und wieder also keine Self-Checkouts mehr anbieten, weil eben zu viel geklaut wurde am Ende. Und das war auch vielleicht noch, wenn ich das erweitern darf, das war auch noch ein Key-Takeaway. Retail Theft und Fraud, also quasi so alles dieser Unfug und die negativen Seiten vom Handel und gerade E-Commerce auch, ja, im Bereich Retouren, das gewinnt auch immer mehr an Traktion. Ja. Und Gen-AI und AI ist dann natürlich auch ein wesentlicher Hebel in dem Ganzen, um dem entgegenzuwirken, weil du halt einfach Patterns erkennen kannst. Auch noch ein, ich glaube, wenn ich auch mal anschaue, so wir haben auch bei Salesforce halt einiges natürlich gelauncht, Einstein Copilot, ich glaube, das wird auch immer also ein wichtigeres Konzept, ja, dass du den Mitarbeiter anreicherst oder augmentest. Ja, du hast den Mitarbeiter, sagen wir mal, nehmen wir mal einen Marketier, der muss ja irgendwie also ein Newsletter designen, ja, und den möglichst gut personalisieren, eine gute Bildwelt schaffen, möglichst maßschneiden auf ein Segment, das er vorher sich ausgedacht hat. Und ich glaube, da kann AI auch einen immer stärkeren Mehrwert liefern, dass du einen virtuellen Agenten neben dir hast, der deine Kunden ganz gut kennt, der Zugriff auf die Daten hat, der dir beim Segment erstellen helfen kann, der dir bei der Personalisierung von so einer Headline, ja, von so einer Subject-Line, einer E-Mail helfen kann. Sicherlich jeder hat einmal schon ausprobiert, ein generatives Bild zu erstellen. Auch das natürlich ein Riesentrend, gerade bei den Produkt-Lebenszyklus-Playern im Markt, dass du halt sagen kannst und eben keine Agentur mehr brauchst, dass du sagen kannst, nimm mir mal den Schuh und den bastelst mir jetzt vor die Alpen, ja, weil das irgendwie ein Newsletter wird an
südländische
Kunden zum Beispiel, an die Wanderer, genau. Genau, ja. Wir hatten auch Typeface, hatten wir auch vor ein paar Monaten mal eine Partnerschaft angekündigt. Die waren auch auf der NRF, die habe ich mir auch angeschaut, auf der Startup-Area. Fand ich auch super cool, wie easy das geht, solche Copywritings zu erstellen, ja, in verschiedenen Variationen. Und ich glaube, in die Richtung geht es auch, ja, den Job von einem Mitarbeiter generell auf ein anderes Level zu heben. Ja. Du machst weniger die langweiligen Tasks, die automatisiert werden können, sondern im Bereich Marketing ganz konkret, du suchst halt dann, du gibst einen Prompt ein, ja, und sagst, was du willst, und dann wählst du halt das Beste aus drei Resultaten aus oder verfeinerst das nochmal. Ich glaube, das kann man generell mal so, wenn man das mal so rauszoomt aus der ganzen Technologie, wenn man ganz viele Möglichkeiten sehen in Zukunft, dass eben die Anforderungen an so einen Job sich verändern einfach.
Kleine Anekdote, ich habe gerade einen lustigen Artikel gelesen, dass die großen Dating-Apps, also Tinder, Bumble und Co., eine totale Welle sehen, dass Leute die Opening Lines, die sie nutzen, um quasi neue Kontakte zu knüpfen, jetzt alle über ChatGPT schreiben. Ziemlich lustiger Artikel. Müsst ihr mal googeln, ist auf jeden Fall witzig zu lesen. Aber was ich noch anbringen wollte, ist ein anderer Punkt. Interessanterweise die Personalisierung oder die Vermenschlichung im Retail, Nino. Weil die spielt lustigerweise da das ist interessanterweise komplementär. Weil was ich nicht gesehen habe, und jetzt nehmen wir mal Elon Musks Human Robot raus, es gibt bislang keine, aus meiner Sicht zumindest, sichtbare Entwicklung im Bereich Robotik, die den Store-Mitarbeiter ersetzen könnte. Das heißt, da ist die Entwicklung deutlich hinter dem Thema AI zurück. Also theoretisch könnte der Roboter zwar sprechen, aber aktuell ist die Bewegungsfähigkeit und die Art und Weise, wie der Roboter sowohl mit Menschen interagiert, als auch mit Produkten im Store, weit weg davon, dass der Mensch im Store ersetzbar wird. Das heißt, interessanterweise, das Augmenting passt da sehr gut rein, was du genannt hast, Nino. Der Store-Mitarbeiter wird Hilfe kriegen, technologieseitig, und wird Hilfe kriegen auch von möglicherweise künstlicher Intelligenz. Aber er ist aktuell nicht ersetzbar.
Ich sehe es im Warenhaus, also stimme ich dir voll zu. Im zentralen Warenlager, im E-Commerce-Lager, da sehe ich sehr wohl, dass das sicher einen Mehrwert bringen kann. Ja? Gerade so irgendwelche schweren Sachen von A nach B tragen, Paletten irgendwie hoch ins Regal heben. Ich glaube, da kann Robotik vor allem auch helfen. Aber ich glaube, das steht auf einem anderen Blatt, würde es jetzt zu weit führen.
Ja, würde ich auch sagen. Lass uns gerne bei der aller Liebe zur Technologie dann zu den physischen Stores mal kommen. Ihr habt es gerade schon angeteasert, ja, dass ihr auch ein bisschen durch New York City gelaufen seid und euch verschiedene Stores angeguckt habt. Nikolas, du hast auch gerade gesagt, das hatte dich auch besonders beeindruckt, dass die Customer Journey besonders, ja, wieder mehr berücksichtigt wird, dass vielleicht gewisse Features im Store sind, die das Ganze noch spannender machen. Also da bin ich ja total neugierig, was ihr da so gesehen habt, was da so die Trends waren. Auf der Seite Humanization, gerne aber natürlich auch Digital-Themen mit nennen, die ihr gesehen habt. Aber ja, was sind da so eure Eindrücke gewesen? Welche Stores habt ihr auch abgecheckt? Erzählt doch da gerne mal ein bisschen.
Also wir haben mal so einen kleinen Teaser, vielleicht einen kleinen Spoiler oder Teaser. Wir haben die Retail Reality Shorts auch mal ausprobiert, ja? kleine Häppchen, wo wir in Zukunft auch mehr davon machen wollen.
Mit Bewegtbild, ja.
Mit Bewegtbild, genau.
Sehr gut.
Wo wir nochmal ganz detailliert auf die einzelnen Stores eingehen. Aber so der Nikolas hat es vorhin schon mal umschrieben mit Consumer Engagement. Ich glaube, so ein cooler Store, What Goes Around Comes Around, kannte ich vorher gar nicht. Der ultra High-End Resell, das heißt, da kannst du die gebrauchte Birkin Bag für $18,000 kaufen. Und das fand ich einen echt coolen Store aus zweierlei Hinsicht. Das eine war die Art und Weise, wie die Produkte positionieren, wie geschult die Mitarbeiter sind. Das hat eigentlich gar nichts mehr zu tun mit einem Secondhand-Laden, sondern du fühlst dich da auch wie eine Luxusboutique. Das ist das eine. Und die Magie war eigentlich eher Untertage sozusagen im Erdgeschoss. Da gab es nämlich ein Streaming-Studio, und diese Mitarbeiter, ja, die trainiert sind, die gut drauf sind, die Bock haben und eben auch die Produkte gut kennen, die inszenieren sich da, und die Produkte natürlich par excellence. Und ja, man kennt es vielleicht so aus Covid, wo viele mal ausprobiert haben zu streamen, wo die es geschafft haben, das irgendwie so auf das nächste Level zu heben und auch eine Audience für sich zu erschließen. Ja, die ist auf der Webseite, auf den Social-Media-Plattformen, bewerben die das dann auch und gehen dann live und machen im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie eine QVC-Show für Luxus-Handtaschen und Luxus-Artikel. Fand ich ziemlich cool, oder? Ich meine, Nikolas, du bist ja auch drin gesessen. Das war schon gut gemacht, oder?
Ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie dieser Mitarbeiter, der ganz offensichtlich kein professionell ausgebildeter Schauspieler oder Fernsehpräsentator war, sondern der war halt Verkäufer da und der liebte Luxushandtaschen, wie approachable der war. Also wie man gemerkt hat, das ist jemand, der liebt die Ware und der möchte mit den Kunden in Interaktion treten, aber es war per se nicht so ein klassischer QVC und diese wunderschöne Handtasche Typ, sondern der war irgendwie, der war viel gerader und viel mehr approachable. Das fand ich ziemlich cool. Das heißt, das Setup war professionell, aber so, dass ich sagen würde, das kann sich jeder größere Retailer problemlos leisten. Und wenn er Mitarbeiter hat, die da Spaß dran haben, braucht er eben nicht investieren in irgendeinen QVC-Moderator, sondern das kann sehr gut einfach auch ein ganz normaler Mitarbeiter von ihm machen, der einfach Spaß hat an der Ware und Spaß daran hat, mit den Kunden auch digital zu kommunizieren. Das heißt, du hast die Möglichkeit, deine Reichweite zu verlängern. Du kannst einen Kunden erreichen an einer anderen Stelle, wo er vielleicht auf dem Sofa hockt, im Jogginganzug. Das ist echt, fand ich sehr cool, das in Realität zu sehen und auch wie lösbar das erschien. Ne? Also die Technologie musst du einmal einrichten, aber dann ist das ein machbares Szenario. Das fand ich echt cool.
Das heißt, das waren so 20, 30 Quadratmeter abseits vom Store, wo auch die Gäste geshoppt haben, wo man auch so ein bisschen seine Ruhe hat und dort dann ein Studio-Setup hatte, Kameralicht, Ton etc. Und da wurde dann entsprechend dieser Content aufgenommen und live gestreamt teilweise.
Im Keller vom Store, und da haben sie halt so ein paar Regale aufgebaut. Die haben so hübsch ausgeleuchtet, vernünftiges Kamerasetup, Mikrofonsetup und dahinter so eine kleine, haben sie sogar so einen kleinen Audience-Raum, den sie, glaube ich, normalerweise nutzen, um die Ware vorzubereiten, die da gezeigt wird. Und dann gibt es so einen kleinen Studiostand oder so einen Regisseursstand, wo die dann das Ganze directen von hinten. Mhm. Also ich würde sagen, Nino, aus meiner Sicht ziemlich, so wie man sich halt vorstellt, aber man hat halt gesehen, das ist keine Rocket Science, das muss man halt einmal einrichten und dann läuft es auch.
Ja, und es, glaube ich, geht auch generell so ein bisschen in die Richtung, was ich sehe, ja, wenn man jetzt mal Clienteling, also den CRM-Datensatz im Store in der Hand von einem Mitarbeiter, ja, in einem iPad oder sowas, damit der Mitarbeiter dann auf der Fläche Mehrwert schaffen kann, aber dann auch, und das sehe ich jetzt eben, dass die ganzen Clienteling-Anbieter und unsere Kunden, die ihre App selber bauen, dass die immer mehr Funktionen einbauen, ja, dass dieser Mitarbeiter, wenn er vielleicht mal nichts zu tun hat gerade, weil nichts los ist, irgendwie einen Mehrwert woanders stiften kann, in der Online-Journey, per WhatsApp, einen persönlichen Outreach mal machen kann zu einem Kunden. Also ich glaube, das folgt generell so einem generellen Konzept oder Trend, dass die Retailer und die Brands versuchen, ihren Store und ihre Mitarbeiter einfach zu skalieren. Was ja auch verständlich ist und ganz viel Sinn macht.
Mega, coole Sache, ja. Aber dann gehen wir mal zu den nächsten Stores. Was habt ihr noch so gesehen?
Ja, vielleicht bringe ich mal einen rein, Nino. Was mir total Spaß gemacht hat, war Kith. Kith ist ein Retailer, der hat angefangen, der Typ, indem er die ganzen Drops, die Sneaker-Drops verkauft hat. Also der hat als einer der ersten diese extrem limitierten Nikes und Adidas und dann die coolen Sneaker gehabt und hat dann irgendwann angefangen, der selbst auch Designer, hat selbst angefangen, Schuhe zu designen und hat dann immer mehr Collaborations gemacht. Und heute hat er eine ziemlich große Modemarke, basically, die mit ganz vielen Marken Kooperationen eingeht. Also es ist, der ganze Laden ist voll mit Collabs. Die machen dreistellige Millionenumsätze mittlerweile, also wirklich relevant. In New York, Nino hat gesagt, jeder Zweite läuft mit einem Kith-T-Shirt durch die Gegend. Stimmt auch
irgendwie. Nachdem du mir das gesagt hast.
Und die haben zwei Stores. Der eine Store ist in Soho oder Manhattan. Der ist cool, vor allen Dingen, weil du halt siehst, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, für 50.000 Euro eine kleine Goldkette zu kaufen und dann sich für 1.500 Dollar einen Sneaker dazu zu kaufen. Was aber wirklich krass war, war der Store in Williamsburg, also in Brooklyn, wo die wirklich einen Store gebaut haben, der braucht sich nicht von einem Hermes und von einem Louis Vuitton zu verstecken. Es war alles Holzwände, Beton und Edelstahl, extrem schick, Beleuchtungskonzept, riesengroß. Du hattest das Gefühl, du bist in einem Luxus-Fashion-Store und so sind die auch damit umgegangen, aber de facto war es halt Streetwear. Also es ist diese Casualization of Luxury, hast du da perfekt gesehen. Und dann haben sie noch ein zweites Thema Consumer Engagement. Die haben so einen eigenen Ice Cream Parlor, eine Kette mit Soft Ice, wo sie irgendwie Soft Ice mit Cereals, so nennen die das, also mit irgendwelchen Toppings, wo du halt so Fruit Loops dir dann zerkleinern lassen kannst und auf Soft Ice geben kannst. Dafür zahlst du dann $10. Der Trick dahinter ist aber, die schießen natürlich auf Gen Z und Co. Und Gen Alpha, das heißt, die schießen Instagram auf die junge Generation und die können sich natürlich nicht immer $1,500 für einen Sneaker leisten. Über dieses Ice Cream Ding haben sie aber natürlich Zulauf von Leuten, die ständig über den Laden berichten. Das heißt, die erzeugen eine Markenpenetration über ein Format, was vom Preispunkt her deutlich mehr approachable ist. Das war sehr, sehr schlau gemacht. Und den Store würde ich jedem empfehlen, wenn man in New York ist, fahrt mal rüber nach Brooklyn und guckt euch den Kith-Store an in Williamsburg.
Wie schreibt man Kith, wenn es jemand mal googeln will?
K-I-T-H.
Ich glaube immer noch, dass die diesen Ice-Cream-Bereich nur eingebaut haben, damit die Kinder Ruhe geben und der Papa den 1500-Dollar-Sneaker kaufen kann. Ich fand es echt auch beeindruckend. Ich habe ein bisschen rumgeschaut und ich habe Adidas-Kollaps gefunden. Ich wusste nicht, dass Kith, kann ich gar nicht, die Marke, und dass die dann eine Kollab machen mit Adidas, fand ich schon.
Gibt eine große Kollab mit BMW, Nino. Du als alter Bayer. Der hat eine ganze Kollektion mit BMW-Teilen gemacht, mit so Taschen und T-Shirts und so.
Was ich noch fragen wollte, jetzt in dem Kontext, weil mich das persönlich auch besonders interessiert. Habt ihr Trends wahrgenommen, jetzt so dieses Ice-Cream-Beispiel, wie es die Retailer schaffen, Traffic zu generieren in Zeiten unter der Woche zum Beispiel oder auch mittags, wo auch nicht so viele Leute unterwegs sind, wo trotzdem die Consumer hinkommen? Weil das ist ja auch so eines der Kernprobleme des deutschen Retailers, sage ich mal, dass man irgendwie unter der Woche Flaute hat und dann Freitag, Samstag irgendwie was geht, aber so eigentlich zu den Stoßzeiten, wo die Leute eh unterwegs sind, das funktioniert, aber an den ganzen anderen Zeiten so ein bisschen Struggle herrscht. Also was sind so die Elemente und die Trends, die ihr gesehen habt, wie man es schafft, ein Retail-Store als Fläche durchgehend irgendwie zu spannend zu gestalten?
Also da fällt mir natürlich jetzt mal ein, ich erinnere mich da an die Folge mit der Nicole Srock von Dan Perlman. Kannst du dich erinnern, Martin? Das ist mir immer im Kopf geblieben hier, den Store musst du programmieren quasi und bespielen wie ein Theme Park. Deswegen macht ja auch Dan Perlman Theme Parks, aber auf der anderen Seite auch Store Design. Und ich glaube, mein Lieblingsstore, und der geht immer, den gibt es auch schon eine Zeit lang, ist Camp, ja, C-A-M-P. Es ist, also könnte man jetzt meinen, wenn man von außen reinschaut, ein Spielzeugladen, ja, wo man irgendwie vielleicht ein bisschen so individualisieren kann. Das kann man mittlerweile in jedem Store. Aber du siehst eigentlich nur ein Zehntel von diesem Store, wenn du durchs Schaufenster schaust und wo du die Ware kaufen kannst. Die anderen neun Zehntel sind eigentlich eine Experience. Das heißt, da gibt es dann auch eine Tür, die drückt dann einer auf. Du zahlst eine Ticket-Fee. Ja, die machen auch, glaube ich, 80% oder 90%, haben sie erzählt, ihres Umsatzes über Tickets und haben da Shows, die sie entwickeln und die sie dann auch rotieren durch die Stores. Und also es wird nie langweilig, es gibt immer was Neues zu sehen. Und es ist Consumer Engagement, was der Nikolas sagt, die Kinder können da sich schminken lassen, die können einen DJ-Workshop machen, die haben da wie kleine also Kollaborationen auch, da waren Trolls, mit denen kannst du dann irgendwie interagieren und Fotos machen. Also das fand ich echt cool.
Aber ich würde irgendwie sagen, dass so die Kinderstores, das ist irgendwie noch so naheliegend, dass man da so ein Schlaraffenland draus baut. Aber was ist mit dem Fashion Store, mit dem Electronic Store oder sage ich mal mit herkömmlichen Stores? Wie schaffen die das mittags oder morgens oder so mittwochs um 15 Uhr da irgendwie die Leute reinzuziehen?
Nein, Martin, ich glaube, die Frage, die ist ein bisschen komplizierter, weil du auf der einen Seite, wenn du in unsere Realität schaust, die Menschen sind schlicht nicht auf der Straße. Da kannst du dich irgendwie auch, auf die Hinterbeine stellen und ganz viel winken, wenn die Leute nicht da sind und die Leute nicht in die Stadt fahren, weil sie arbeiten. Dann wirst du die Frequenz nicht hinkriegen. Das ist ja eine generelle Herausforderung unserer serviceorientierten Gesellschaft oder sagen wir mal unserer büroorientierten Gesellschaft. Mit immer mehr Bürojobs sind die Leute zu Kernzeiten schlicht und ergreifend nicht unterwegs. Den Teil wirst du, glaube ich, nicht so einfach auflösen, weil es einfach, ja, wenn der Mensch seinen Schreibtisch nicht verlässt oder nicht verlassen kann, dann kriegst du ihn nicht in den Laden. Was aber in New York und generell in den USA deutlich weiterentwickelt ist als in Europa, sind hybride Ladenkonzepte. Also fast jeder Store, in dem du dich befindest, hat mehr als ein Geschäftsmodell. Also jedes Restaurant verkauft auch T-Shirts und irgendwelches Merchandise, aber andersrum, fast jeder Retail-Store hat irgendeine Art von Gastronomie mit drin oder irgendwie Service-Offerings oder sonstige Angebote. Also sei es gab so einen Store, Seed Brooklyn hieß der war ganz cool, ziemlich innovativ. Der hat auf der einen Seite hat er so eine NFT-Art-Gallery mit lauter Technologie, die er an Marken vermietet, also quasi Event-Location-Vermieter. Dann haben sie ihren eigenen Store, wo sie vor allen Dingen viel lokale New Yorker Streetwear-Brands zeigen, haben aber gleichzeitig da auch eine Art Gallery drin, verkaufen Kunst, haben gleichzeitig auch einen Coffeeshop vorne drin und verkaufen Kaffee. Also kombinieren irgendwie vier verschiedene Geschäftsmodelle miteinander um den Store zu jeder Tageszeit größtmöglich auszulasten. Das heißt, der Punkt, den du anbringst, Martin, ist schon richtig. Ne? Man kann ja auch sagen, okay, man macht am Ende eine Fläche im Store, den Retail-Teil macht man irgendwann abends zu und lässt aber vorne den Restaurant- oder den Gastronomie-Teil auf. Oder man nutzt eben den Coffeeshop, um Leute, die irgendwie so Homeworker oder Officeworker oder nomadische Arbeiter sind, dann dazu zu bringen, dass sie da hocken mit ihrem Laptop und dann halt vielleicht auch im Retail was kaufen. Also diese Hybridformate, die sind in New York und in Amerika sehr gut ausgeprägt. Da traut sich Europa noch nicht so richtig. Ich glaube, das ist schon noch ein Learning, da kann man schon was mitnehmen. Das könnte man hier mehr ausprobieren. Das ist da schon sehr penetriert. Ich würde sagen, oder ich weiß nicht, Nino, hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, total. Also mir fällt jetzt auch wieder ein Bot Bar, also Bot, B-O-T und Bar. Der Nikolas und ich waren da und ich meine, ein Coffee Store, egal wie gut der Kaffee ist, den lockt eigentlich keiner mehr hinterm Ofen hervor. Aber wenn der Kaffee durch einen Roboter ausgeschenkt wird, dann sehr wohl. Ja? Und ich glaube, das war echt cool, auch wenn es jetzt nicht irgendwie Teil von einem Retailer war. Aber trotzdem kann man sich solche Konzepte mal anschauen, weil die natürlich Kunden ziehen, ne? Weil die Interesse haben, hey, ich will jetzt einen Kaffee bei einem Roboter bestellen und du bestellst ihn an einem Terminal und da erschlägst dann gleich nochmal eine Fliege mit der Klappe, indem du an dem Display dann nicht nur deinen Kaffee bestellst, sondern natürlich auch gleich ein Opt-in gibst, ja, für Kundendaten. Fand ich auch super, super spannend. Es ist ein Eye-Catcher. Aber am Ende treibt es Traffic in den Store und es treibt natürlich auch Traffic in deine Kundendatenbank.
Cool, dann kommen wir doch vielleicht so zu den letzten Highlights von der Store-Tour. Was ist euch noch ins Auge gesprungen?
Ich glaube, es wird wieder brutal, wird wieder investiert in Stores. Der Nikolas hat es eingangs auch schon mal erwähnt. Ja? Also E-Commerce, das Wachstum, das wir die letzten Jahre gesehen haben, setzt sich jetzt nicht fort. Ja, das ist auch beim letzten wahrscheinlich schon angekommen und der Store wird wieder wichtiger in der Gleichung. Und ich finde, das hat man auch brutal gesehen. Ne? Ich habe so ein bisschen unter wunderschön einfach abgespeichert. Ja? Kaiti, K-H-A-I-T-E, habe ich auf meinem LinkedIn-Profil einen Post dazu gemacht. Das ist einfach ein wunderschöner Store in einer Premium-Lage, ja, wo wahrscheinlich die Quadratmeter alles andere als gut ausgenutzt sind. Ja? Aber das ist auch gar nicht das Ziel des Stores, sondern das Ziel ist, eine Brand-Message zu transportieren, aber auch sehr, also was mir auch aufgefallen ist, die haben sehr gut ausgebildete Mitarbeiter und der Store erzählt einfach eine Geschichte. Ja. Ein Beispiel, da war eine Umkleide, die war komplett rot und ich habe mir die angeschaut und gesagt, das irgendwie, kennst doch. Ja. Und dann hat der Store-Manager erzählt, der Designer von dem Label, die steht einfach total auf David Lynch. Und David Lynch, ja, wer das kennt, da, 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 da. Twin Peaks, ja, einer meiner Lieblingsserien der 90er, glaube ich. Ja, und wenn du diese Umkleide anschaust, denkst du, okay, die ist aus dem Film rausgeschnitten. Einfach interessante Stories und auch wie die Ware präsentiert ist. Ja, die haben, hat er erzählt, die hängen immer passende Teile nebeneinander und zeigen immer einen Look, aber ein Look, ja, und links und rechts 3 Meter ist davon gar nichts. Ja, und also einfach ein schöner Store und auch die Art und Weise, wie sie die Ware präsentieren, wie das Store-Design ist, da ist ein echter Baum drin. Also einfach, man zeigt halt massives Investment.
Aus meiner Sicht ist das, ja, also Massivkeit ist das Beste, was ich gesehen habe im Store-Design in Jahren. Es ist unfassbar gut. Es ist wirklich, wirklich, das ist wie Kunst. Es ist, wenn man geht in ein Architekturmuseum rein oder in so ein Designmuseum, das ist wirklich, wirklich fantastisch. Ein weiterer Store, den wir gesehen haben, der ähnlich intensiv oder ähnlich investiv agiert, ist APL. Athletic Propulsion Labs ist ein Sneaker-Brand, die ein bisschen anderem Konzept, auch ein mehr approachable Price Point, also Kaiti ist schon eher Luxus-Fashion. APL hat so Sneaker im Bereich $200 bis $400, also schon noch irgendwie für New Yorker Verhältnisse leistbar. Und da auch ein irrer Store, die Sneaker werden präsentiert wie Kunstobjekte und die haben 5 verschiedene Umkleidekabinen, alles Instagrammable, aus verschiedenen Marmorsorten gebaut. Das finde ich total, total cool. Die haben ihren eigenen Duft designt, der da irgendwie durch die Luft geschossen wird. Haben ein Lichtdesign, was sich über den Tag verändert, so wie in den Flugzeugen. Also je nach Tageszeit verändert sich die Lichtfarbe. Das ist auch mega cool. Aus meiner Sicht, Kaite ist nochmal einfach 3 Level höher von der künstlerischen Seite. Aber APL ist definitiv auch, und das ist direkt um die Ecke, wenn ihr in New York seid, ein absoluter Reisewert, um mal zu gucken, was im Store-Design heute möglich ist. Super cooler Laden.
Habt ihr das Gefühl, dass es trotzdem verkauft, auch wenn es so künstlerisch wird? Weil das ist ja manchmal so ein bisschen der Spagat aus, ist super künstlerisch und sieht nice aus, aber dann trauen sich die Leute an die Ware nicht ran. ist mir auch schon oft aufgefallen, wenn es zu designaffin wird, dann traut man sich noch nicht mal das Shirt irgendwie anzufassen und es ist mehr so ein Museum fast.
Ja, ist die Frage der Zielgruppe, ne, Nino? Ich meine, APL glaube ich schon. Das war auch, wie gesagt, das ist auch ein anderer Preispunkt und ein bisschen einladender. Ich glaube, Keite zielt auch auf eine andere Zielgruppe. Ich meine, wer irgendwie mehrere tausend Dollar für ein Kleid ausgibt, der ist es gewöhnt, exklusive Dinge anzufassen und so. Also ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage der Zielgruppe. Aber du hast schon recht, Martin.
Absolut.
Nino, wie siehst du es?
Ich habe mich auch mit dem Store-Manager unterhalten. Ich glaube, also die Magie liegt da auch in den Mitarbeitern. Die sind total nahbar, also nicht so wie dem typischen Luxus-Store, wo du dich erstmal gar nicht reintraust, wenn du nicht zur Zielgruppe gehörst. Und die Mitarbeiter, die nehmen dich auch erstmal auf, erklären dir alles. Und was natürlich aber auch interessant ist, das sind alles Sales-Profis. Also die haben natürlich eine Segmentierung im Hintergrund und die machen ihren Umsatz dann vor allem zu deinem Thema Martin verkaufen. Die machen den Umsatz auch auf einer persönlichen Beziehung, die sie mit einem Kunden halten über WhatsApp zum Beispiel oder über E-Mail, wo sie jeden Tag mit denen in Kontakt stehen und kommt neue Ware, kennen die ganz genau ihren Kunden, natürlich auch wieder hier Augmentation, Stichwort, die dann Empfehlungen kriegen und die dann einfach an den Kunden schicken und dann Termine machen. Und die haben ja auch so Kabinen, wie gesagt, David Lynch und Co., wo sie dann die Sachen reinhängen und dann wirst du empfangen und dann gibt es natürlich hier erstmal die Selling Show am Samstag Nachmittag. Also da, glaube ich, muss ich nicht drum kümmern, die verkaufen schon, um den natürlich auch profitabel zu machen, diesen Store.
Okay, cool, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Kategorie für heute und es gibt ja auch die Startup-Area auf der Messe. Was habt ihr denn da so Schönes gesehen? Was machen die Startups im Retail-Bereich?
Also da war eins, natürlich ganz viele, Hologramme, Proto, glaube ich, hieß der eine, fand ich ziemlich cool, aber oder auch Amazon One Payments, jetzt kein Startup mehr, wo du mit deiner Hand irgendwie zahlen kannst. Das gab es auch letztes Jahr schon, aber eins ist mal rausgestochen, die gehen so in die Richtung Traceability, Trackability von Kleidung, daher kommen die. Ja, also die nähen in ein Kleidungslabel einen RFID, einen NFC-Code, also einen Tag rein und auch einen QR-Code. Und da kommen die aus der Ecke und da gibt es natürlich auch gerade massive Entwicklungen. Gerade, ich glaube, in der Europäischen Union wird es jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt Pflicht, dass du so ein Produkt auch tracken kannst. Also da kriegen die natürlich jetzt so ein bisschen Aufwind. Aber der viel spannendere Case, den die auch abdecken, ist, dass die ab dem Zeitpunkt, wo das Ding verkauft ist, natürlich auch weiter tracken können und du dieses Label und diesen Tag dann auch nutzen kannst zum Thema Consumer Engagement. Also, dass du, wenn du den tagst, dass du deine CM-Daten hinterlegen kannst, dass du die Historie des Produkts siehst und gerade natürlich weiß jeder, der im Bereich Handel und Marken unterwegs ist, wenn du es schaffst, einen Connect, First-Party-Daten-Connect aufzubauen zwischen dem Produkt, das du irgendwo gekauft hast, und der Marke, natürlich, weil es intrinsisch motiviert ist, weil du irgendwas willst, von mir aus Garantieverlängerung oder Reparatur, dann ist es natürlich schon mal ein Riesengame. Das natürlich nochmal zusätzlich befeuert wird über so eine Regulatorik, dass Marken das eh machen müssen. Und das schaue ich mir gerade ganz genau an, natürlich hier in meinem Job als CRM, also im Bereich CRM, finde ich das super spannend. Nikolas?
Ja, für mich, ich war ein bisschen enttäuscht von der Startup-Area oder von dieser Innovation-Area dieses Jahr. Das war irgendwie jetzt nicht overwhelmingly cool. Mich haben so zwei, drei Sachen ein bisschen mehr getriggert. Das eine war, dass es allen Ernstes immer noch Augmented Reality-Spiegel gibt, die als Innovation verkauft werden, wo man sich irgendwie mit einer virtuellen Jacke bekleiden kann. Das haben wir, glaube ich, auch gepostet, Nino. Es ist ganz niedlich, aber am Ende jetzt auch nicht der Wahnsinns-Innovation-Case, weil Snapchat kann das schon seit einer gewissen Zeit. Aber tatsächlich gab es so durchsichtige Screens, die fand ich ganz cool. Clear Canvas heißen die. Das sind so Digital Signage-Dinger, relativ groß, also 2-3 Meter hoch, mit denen du komplette Schaufensterscheiben als Display benutzen kannst. Das war eine ganz coole Geschichte. Ist einfach eine schöne Technologie, die man gut nutzen kann für Store-Design. Der zweite Punkt, den ich ganz spannend fand, war tatsächlich, dass Meta, also Facebook, sich positioniert hat in der Innovation/Startup-Area mit ihren Brillen, also mit diesen ganzen AI-Brillen und mit AR-Brillen, VR-Brillen, und jetzt wieder den Use Case wieder aufleben lassen, der ganz am Anfang, als diese Google Glasses und Co. rausgekommen sind, irgendwie durch die Medien gegangen ist, den Use Case für Leute im Lager zum Beispiel. Also sie nennen das Meta for Work. Also diese Brillen werden jetzt positioniert nicht für den Endkunden, sondern für den gewerblichen Kunden, der damit Trainings organisieren soll, der irgendwie Leute in der Ausbildung unterstützt, Education-Themen, aber eben auch AR im Lager quasi unterstützend irgendwelche Dinge einblenden, während die Leute arbeiten. Das fand ich ganz spannend. Interessante Entwicklung, spannend, dass das nochmal aufgelebt oder aufleben lassen wird. Hätte ich nicht mitgerechnet, ist aber gerade tatsächlich wieder, haben so einen relativ großen Stand gehabt, war spannend.
Spontane Idee, ja. Wir müssen unbedingt hier nochmal eine Folge zum Thema Apple Vision Pro und Co. Ja. Ich glaube, da gibt es ja auch mega Entwicklungen gerade. Finde ich total spannend.
Ihr habt es ja gerade verpasst, ne? Ich sehe jetzt bei TikTok und Instagram die ganzen Videos von den Leuten, die durch New York City laufen oder sonst wo mit ihren Apple Vision Pros, ja, und sitzen in einer U-Bahn oder laufen irgendwie die Straße runter, wie so Zombies. Das war ja, leider habt ihr das verpasst, ne? Das ist jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen oder so läuft das, ne?
Mal interessieren, wie die Emergency Rooms gefüllt sind.
Ja.
Wie viele Leute irgendwo abgestürzt sind oder gegen den Straßenpoller gelaufen sind.
Ja, lass uns dazu mal eine Special-Episode machen. Ja, Wahnsinn. Also coole Insights. Was ich auf jeden Fall mitnehmen konnte, so ein bisschen als kleiner Wrap-up, gerne ergänzen dann natürlich, dass Consumer Engagement hoch angesiedelt ist wieder, ja, dass die Leute sich auch wieder trauen zu investieren in ihre Retail-Stores, weil wir jetzt auch wissen, okay, Covid ist wirklich vorbei und man kann sich auch darauf verlassen, dass die Leute kommen, zumindest dann, wenn sie nicht arbeiten, um dich zu zitieren, Nikolas, ja, wenn die Leute auch die Möglichkeit haben, shoppen zu gehen, dass wir uns schon da weiterhin, was ja keine Neuigkeit ist, aber glaube ich nochmal gut unterstrichen wurde, dass wir uns an den Amis schon ein bisschen orientieren können, die sich da vielleicht ein bisschen mehr trauen, ein bisschen risikoaverser sind. Aber dass diese Raffinesse in dem Feinschliff der Humanization, glaube ich, ganz wichtig ist. Also die Assistance und die Ergänzung durch AI ist genau das Richtige, um Prozesse einfacher zu gestalten und irgendwie das effizienter zu gestalten. Aber dass diese Human Expertise und Raffinesse in der Beratung und auch vielleicht im Design des Stores dann umso wichtiger werden wird in der Zukunft, oder? Was denkt ihr?
Absolut. Und ich würde es echt nochmal erweitern, weil du das vorher nochmal angesprochen hast. Du hast gesagt, hey, wie kann ich jetzt den Traffic in den Store bringen? Ja? Und der Nikolas hat es ja auch richtigerweise gesagt, manchmal geht es nicht, weil die Leute arbeiten sind. Ich glaube, da muss sich auch die Denke ein bisschen ändern. Wie kann ich den Mitarbeiter und den Store besser an die Online-Journey knüpfen, ja, wo sehr wohl Traffic 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist, weil wenn jemand im Büro ist und gerade Zeit hat, shoppt der auch mal. Ja? Und wenn ich dann den Store-Mitarbeiter, erreichen kann, ja, per Chat, per Video, von mir aus im Hintergrund, per Gen AI unterstützt, dann wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen die Denke auch ändern und die Silos aufbrechen.
Ich glaube, mein Takeaway ist ganz einfach. Ich glaube, wir erleben eine Zeit, wo die Technologie immer mächtiger wird. Wir sehen aber auch, es ersetzt den Menschen an keiner Stelle, zumindest im Retail-Umfeld. Wir können ohne den Menschen nicht Retail machen. Und der menschliche Faktor und die menschliche Interaktion wird umso wichtiger, weil wir Menschen als Social Beings die auch mögen. Wir wollen diese Interaktion. Es zeigt sich, alle Formate, die irgendwie cashierless und sonst was sind, die haben nicht die Traktion, mit der alle gerechnet haben. Alle haben geglaubt, ab morgen shoppen wir alle in einem Amazon Go und keiner redet mehr mit einem Mitarbeiter. Das ist definitiv nicht der Fall. Im Gegenteil, es wird eher wieder in qualifiziertes Sales-Personal investiert, weil wir erkennen, dass das ein wichtiger Teil ist, auch unseres Daseins als Social Beings, als Menschen. Insofern, glaube ich, ist eine coole Zeit, Zeit des Aufbruchs. Bei allen Herausforderungen, die wir gerade gegenüberstehen, gibt es, glaube ich, auch eine Menge Entwicklungen, die spannend sind und über die wir hoffentlich noch viel berichten können in den nächsten Folgen gemeinsam.
Sehr gut, perfekt. Das war schon fast super philosophisch.
Ja.
Philosophisches Schlusswort, ja. Der Mensch im Mittelpunkt.
Also Nikolas, auch danke an dich natürlich, dass du den Spaß hier mitgemacht hast, die erste Episode zu dritt. Und schreib doch gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr es so fandet, ob ihr mehr davon hören möchtet und auch für dieses Jahr, was für Themen ihr hören möchtet. Da natürlich auch sehr gerne an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Danke auch an
Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.
The Retail Reality Show with your hosts, Martin and Nino, is presented by Blank and Salesforce. For more information, check out our website, retailrealityshow.com.